Gestern habe ich erlebt, ein junger Mensch lebt im Haushalt bei seinen Großeltern. Die Oma hat ein Anliegen, es müsste noch Staub gesaugt werden. Und dann, nach einer Weile, hören wir, da singt der junge Mann, 18, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er ganz oben steht, hoch über allem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefreut habe? Und das ist eigenartig. Da ist die dankbare Erinnerung an eine Lobpreiszeit. Ein Lied, was ich in meiner Jugendzeit noch nicht gekannt habe, da gab es das noch nicht. Aber die Frage, Staubsaugen oder dergleichen, die ist so alt wie die Menschheit. Auch als es noch keine Staubsauger gab. Ja, das war für uns ein schönes Erlebnis. Und dann, auf dem Herweg heute, im Deutschlandfunk, Kalenderblatt. Heute vor 200 Jahren hat Kaiser Napoleon seine Abdankungsurkunde unterschrieben. Heute vor 200 Jahren. Und jetzt am Anfang des Gottesdienstes, dann habe ich so, bin ich mit meinen Gedanken auch noch spazieren gegangen. Und erstens war das noch nicht die endgültige Abdankung. Er hat dann immer noch versucht, für seinen Sohn was rauszuschinden und hat erst ein Jahr später die zweite Abdankung unterschrieben nach der Schlacht bei Waterloo, meines Wissens, die er verloren hat. Aber dann ist da auch die Tatsache, dass es in Afghanistan Wahlen gab und dass im Zusammenhang mit der ganzen politischen Entwicklung die Leute heute feststellen, ja, der Karzai, den die Amerikaner und die Europäer auf den Schild gehoben hatten, das ist eigentlich ein unzuverlässiger Kandidat gewesen. Er hat die Leute hintergangen. In welcher Welt leben wir? Es ist alles so weitergegangen, wie damals die Denke der Jünger waren, von denen wir gehört haben. Johannes und jedenfalls kommen zu Jesus und sagen, Herr, wir wollen gerne, dass du uns das gibst, was wir uns von dir wünschen. Wir möchten gerne deine Minister sein in deinem Reich. Und sie haben dabei vergessen, Minister heißt der Kleinste, heißt der Diener. Einer der deutschen Kaiser oder Könige soll mal gesagt haben, ich bin der vornehmste Diener meines Volkes. Also die Gedanken, die sind schon sehr lebendig unter uns Menschen, dass Gemeinschaft, dass gemeinsame Verantwortung nur gelingen und wahrgenommen werden kann, wenn jemand bereit ist, den unteren Weg zu gehen, sich einzusetzen, sich aufzuopfern oder wie der großen Worte mehr sein mögen. Aber wenn wir uns besinnen auf das Wesentliche, auf das Zentrum der biblischen Botschaft, dann kommen wir bei dem an, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Des Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Davon spricht auch der Hebräerbrief. Ich lese dann die 3 Verse noch für die Predigt daraus, aber ich möchte zu Anfang an die Eingangsworte des Hebräerbriefes erinnern. Nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise durch die Propheten zu uns geredet hat, hat er am Ende in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt, Gott ist ständig am Reden. Gott sucht immer den Kontakt zu uns Menschen und Die Beispiele, die wir aus der Bibel kennen, die beziehen sich auf sein Volk Israel. Aber wir selber können das nachvollziehen, was das heißt. Gott redet und er wartet darauf, dass wir hören, dass wir reagieren, dass wir antworten. Aber alles Reden kommt nicht ans Ziel, wenn nicht Beispiele da sind. Und das wird der Grund sein, weshalb Gott am Ende der Zeiten oder im Zenit der Zeiten, wie es auch mal jemand gedichtet hat, seinen Sohn gesandt hat. Eigentlich heißt es, er ist selber zu uns gekommen in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus. Und dann am Schluss des Hebräerbriefes, da heißt es, es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Und dann gehe ich zu Vers 12 im Kapitel 13 im Hebräerbrief. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diese Verse sind herausgegriffen aus einem gewaltigen Brief, dem Hebräerbrief, Brief an die hebräisch sprechenden Gemeinden in der damaligen Welt. Und es geht in dem ganzen Brief darum, dass Jesus, durch den Gott am Ende der Zeiten zu uns geredet hat, unser hoher Priester ist, unser Vertreter bei Gott, der für uns eintritt. Und es wird auf alle mögliche Weise reflektiert und entfaltet. Und es werden Ermahnungen damit verbunden in diesem Hebräerbrief. Und dann kommt es auf diese Aussage hinaus, weil wir Menschen so in einem eigenartigen, ambivalenten Verhältnis zu Gott leben. Wir möchten gerne Frieden und Geborgenheit, wir möchten gerne bei Gott zu Hause sein, wir möchten gerne uns lieb Kind machen und wir wenden alles Mögliche dafür auf. Aber ganz vieles versteckt sich hinter dem heimlichen Gedanken, wir möchten gerne die Ersten sein. Ich verfolge das mit Spannung, wie zurzeit Sebastian Vettel das unter die Füße kriegen muss, dass er nicht mehr der Erste ist beim Formel-1-Rennen. Das ist ein ganz verrücktes Ding. Aber ich glaube, manchmal ist es gut, wenn wir merken, dass einer nicht immer der Erste sein muss, auch in einem so knallharten Geschäft. Es laufen ja so unglaublich tiefgreifende Prozesse in unserem eigenen Ich ab. Und wir finden die Beispiele dafür schlicht und einfach in der Bibel, wo uns das vor Augen gemalt wird. Weil wir in einem solchen Dilemma stecken, weil wir Menschen so sind, wie wir sind. Darum hat Jesus gelitten draußen vor dem Tor. Ihr wisst ja, ich bin dann gerne mit Bildern unterwegs. Mir ist in dem Zusammenhang bewusst geworden, ihr habt lange Zeit in der Dornburger Straße euer Gemeindehaus gehabt. Ist nun die Kindervilla draußen vor dem Tor? Wo läuft in Jena die alte Stadtmauer lang? Kann mir das jemand sagen? Sind wir draußen vor dem Tor? Okay, ist doch mal interessant. So, das heißt, ihr habt eine lange Tradition in der Dornburger Straße. Ihr habt gemerkt, es ist eng geworden, es muss was anders werden und so weiter. Ihr seid draußen vor das Tor gezogen. Wie geht es nun weiter? Hier gibt es noch einen draußen vor dem Tor. Das wartet noch. Vielleicht schenkt Gott Gnade, dass noch ganz viele Menschen den erlösenden Gehalt dieser Botschaft verstehen und begreifen und sich unter die Herrschaft Jesu stellen und Raum brauchen. An diesem Platz und an vielen Plätzen in Jena, an vielen Plätzen in unserem Land, um aufzutanken, um ihr Leben in Erfüllung gehen zu sehen durch den Glauben an den Erlöser Jesus Christus. Und dazu können wir beitragen. Dem dürfen wir dienen, als Gemeinden in unserem Land, als Gemeinden auf dieser Welt. Und wenn wir dann noch mal daran denken, was sonst in der gegenwärtigen Zeit alles passiert, wenn ich versuche, Antworten auf meine Fragen zu finden zu den Ereignissen in Syrien, zu den Flüchtlingsbewegungen von Afrika nach Europa. Wir haben uns als Menschheit in eine Situation hineinmanövriert, unter dem Vorzeichen, ich möchte der Größte sein. Ich möchte den meisten Gewinn haben, ich möchte den meisten Profit erreichen und so weiter. Und aus diesem Dilemma kommen wir nicht raus. Und wer sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen will, der gerät nur tiefer hinein. Das ist die Schwierigkeit. Aber weil das zu allen Zeiten so war und weil wir noch mitten im Lauf der Zeiten drin sind, deswegen ist es für uns eine gute Nachricht zu hören, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat es auf sich genommen, nicht zu widersprechen, als man ihn angeklagt hat. Nicht Gewalt anzuwenden, um Gegengewalt zu setzen gegen die Gewalt, die gegen ihn eingesetzt wurde. Er hat es auf sich genommen, stellvertretend zu leiden, weil er für sich wusste und weil das Volk, aus dem seine Jünger kamen, für sich wusste, es gibt keine Rettung, kein Heil, keine Befreiung aus eigener Kraft, sondern wir brauchen immer wieder das versöhnende Opfer. Aber weil das auch nur so wie eine Spirale der Differenzierung zwischen Versöhnung und Gewalt und Rechthaberei sich im Volk Israel dargestellt hat, deswegen kommt uns in dieser Botschaft dieses Wunder entgegen. Gott hat seinen Sohn gesandt, um diese Spirale der Gewalt zu öffnen, um den Circulus Vitiosus zu durchbrechen. Und zwar ein für alle Mal. Darum hat sich Jesus zum Sklaven gemacht. Und darum hat er seinen Jüngern gesagt, in dieser Diskussion, in dieser Fragestunde, ja, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinken werde. Ihr werdet leiden müssen um meines Namens willen. Ihr werdet getauft werden müssen mit der Taufe, mit der ich getauft werde, mit der Leidenstaufe. Das wird auf euch zukommen. Und trotzdem kann ich euch nicht versprechen, dass ihr im Reich Gottes den zweiten und den dritten Platz bekommt nach mir. Das mussten die Jünger lernen. Und das ist etwas, was auch für uns wichtig ist, dass wir das verinnerlichen. Und das kann dazu führen, dass wir in eine Unmittelbarkeit zu Jesus gelangen. Dass wir nicht mehr auf den Menschen rechts und links neben uns schauen, sondern dass wir die Unmittelbarkeit zu Jesus gewinnen und sie unserem Nachbarn, unserem Gegenüber genauso gönnen, genauso wünschen, darum ringen, dass es geschieht. Denn Jesus ist für alle den Weg zum Kreuz gegangen. Draußen vor dem Tor, das bedeutete ja, in allen Städten, auch in Deutschland, wo es eine Gerichtsbarkeit gab, eine Richtstätte, da war die draußen vor dem Tor der Stadt. In Gera gibt es so einen Galgenberg. Und wenn man nachforscht, dann weiß man, aha, da haben diese Dinge stattgefunden. Aber das ist etwas Unverwechselbares, etwas ganz Eigenartiges, dass Jesus das auf sich genommen hat. Er, der nichts getan hat, als Segen und Frieden und Heil und Heilung den Menschen zu bringen, er hat es auf sich genommen, dass er von diesen selben Leuten, und die sich haben aufstacheln lassen, dass er sich von diesen selben Leuten hat hinrichten lassen, draußen vor dem Tor. Und nun zieht der Hebräerbrief eine Schlussfolgerung. Weil wir das erkannt haben, dass Jesus sich aufgeopfert hat, dass er durch sein Leiden und Sterben uns mit Gott versöhnt hat. Deswegen lasst uns hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Das heißt, wir wollen uns zu ihm stellen. Wir wollen uns mit ihm solidarisieren. Wir wollen uns zu ihm bekennen. Dazu sind wir eingeladen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Johannes und Jakobus, den Söhnen des Zebedäus, ihr werdet den Kelch trinken, ihr werdet mit derselben Taufe getauft werden wie ich. Und das kann bedeuten, dass auch wir diesen Zuspruch, diese Mitteilung von Jesus bekommen, wenn wir am Arbeitsplatz, wenn wir in der Schule, wo auch immer es sein mag, uns zu Jesus bekennen, wenn wir Menschen in Not die Botschaft sagen, dass bei Jesus Hilfe ist und dann abgeblitzt werden und uns gesagt wird, mit Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Dann tragen wir die Schmach Christi mit. Aber dazu lädt uns der Hebräerbrief ein. Lasst uns Treue zu Jesus üben, ganz unverkrampft. Vielleicht indem wir singen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über allem Staub der Welt, mitten beim Staubsaugen. Versteht ihr? Einfach unverkrampft, unkompliziert, fröhlich wie Kinder ihres Vaters, dem Vater im Himmel, Ehre machen, indem wir den Sohn ehren. Und dann kommt der Schreiber des Hebräerbriefes zu diesem Satz, der uns voriges Jahr Jahreslosung gewesen ist. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Man könnte an der Stelle auch sagen, denn wir haben hier keine bleibende Stätte. Wir haben hier keinen Platz für die Ewigkeit. Ich merke das sehr deutlich, je näher ich an die 80 komme. Ja, das ist ganz einfach existenziell so. Das ist so. Aber dass wir offen sein können für das Reden Gottes, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir Jesus nachfolgen und ihm dienen, dass wir seine Boten und seine Zeugen sein wollen, das wird dazu führen, dass unser Leben, unsere schlichte und einfache körperliche und geistliche Existenz zu einem Segensträger werden kann für andere Menschen. Erlösung heißt ja Loslösung, Befreiung, Befreiung von Ängsten, Befreiung von Depressionen, Befreiung von Kategorisierungen, von Einordnungen, von höher und tiefer gestellt sein. Erlösung bedeutet, dass wir uns bei Gott wiederfinden als Kinder eines Vaters, als Kinder ein und desselben Vaters im Himmel. Denn Vater und Mutter verlassen mich, steht im Psalm, aber der Herr nimmt mich auf. Und aus all diesen Gründen möchte ich diese Einladung auch heute hier wieder aussprechen und selber mich dazu bekennen, Jesus ist gekommen, um sich uns darzubieten, um uns zu sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer mir vertraut, der hat den Zugang zum Vaterherzen Gottes geschenkt bekommen. Jesus hat es ganz knapp und eindeutig so gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer zum Vater im Himmel kommen will, der wird es nur durch mich schaffen. Aber damit das geschieht, damit das vollziehbar wird, hat er sich aufgeopfert, hat er sich hinrichten lassen, ist er den Weg durch Leid und Tod gegangen. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Liebe Geschwister, im Grunde ist das alles eine Hinführung dazu, dass Jesus uns eingeladen hat, das Abendmahl zu feiern. Das Abendmahl zu feiern, indem wir daran denken, was er auf sich genommen hat. Er hat seinen Leib brechen lassen. Das heißt, er hat sich ermorden lassen. Er hat sein Blut vergossen. Er hat sein Blut vergießen lassen. Und das ist auch so ein Geheimnis, was wir von Natur aus nicht begreifen können. Aber es ist die Botschaft der Bibel, es ist eine Botschaft, die auch in vielen anderen Bezügen zum Ausdruck kommt. Da, wo Schuld ist, insbesondere Schuld am Leben anderer, da kann Sühnung, da kann Versöhnung nur geschehen durch Blutvergießen. Jesus hat das auf sich genommen und hat uns damit freigesprochen und freigestellt von jeglichem weiteren Blutvergießen. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn wir dann uns am Abendmahlstisch versammeln, Brot und Wein miteinander teilen, dann tun wir das als die Versöhnten des Herrn, dann tun wir das als die, die auch Ausschau halten nach anderen Menschen, die mit Christus versöhnt leben, die mit Gott versöhnt leben oder die sich nach der Versöhnung mit Gott ausstrecken. Lasst uns das an diesem Sonntag so halten und diesem Wunder weiter nachdenken. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heiligte, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das Schöne ist, dass wir aus diesen Worten entnehmen dürfen, wir wissen, wo wir suchen dürfen. Wir merken mit Spannung, wie das ist, wenn ein Flugzeug abgestürzt wird und irgendwo im Indischen Ozean wird eine Blackbox gesucht. Und da wird nach jedem Restsignal gefahndet, bis man es endlich gefunden hat, nur um ein Protokoll des Todes zu erstellen. Das ist total wichtig. Aber wichtig ist es für dich und mich, dass wir das Protokoll des Lebens bekommen. Jesus ist für uns draußen vor dem Lager ans Kreuz gegangen. Und er hat dann zu seiner Mutter gesagt, schau her, das ist dein Sohn. Und zu seinem Freund Johannes Schau hin, das ist jetzt deine Mutter. Gott will, dass wir bei ihm zu Hause sind. Amen.